Dankeschön. Ja, immer verkabelt ist. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir unsere Zuversicht, unser Vertrauen auf dich setzen dürfen und nicht enttäuscht werden. Du hast alles im Griff, auch unser Leben. Und wir wollen uns heute Morgen auch darüber Gedanken machen, wie du einen Plan hast, wie du einen Kalender hast, wie du unser Leben in deine Hand nimmst. Herr, wir wollen uns dir anvertrauen und bitten, dass dein Wort in unseren Herzen lebendig wird und wir auch bereit sind, uns danach zu richten. Herr, wir danken dir. Du bist in unserer Mitte. Du willst uns segnen. Amen.
Amen.
Ja, heute Morgen auf der Hinfahrt habe ich zweimal gesagt, was ist eigentlich heute Morgen los? Wir haben eine Stunde länger schlafen können und die Leute haben eine Eile. Da biegen wir rechts ab und da kommt einer von der Gegenfahrbahn und biegt auch in unsere Kreuzung rein, aber war ja ein Linksabbieger und quetscht sich neben uns in die Einfahrt rein. Also ein junger Bursche so einer kleinen flotten Kiste. Und ich bin dann rechts rangefahren, habe gesagt, fahr. Und dann drehte er auf und fuhr. Ja, also es ist ein Symptom unserer Zeit, dass wir Mühe haben zu warten und Geduld haben. Kennen wir doch alle, oder? Und mein Thema heute habe ich auch überschrieben, warten lernen. Also ist angekündigt worden, ja, sehr schön. Also wenn man alt ist, dann sagen wir, wir haben schon so viel im Leben, wir können alles. Aber ich habe festgestellt, dass die Alten auch noch warten lernen müssen. Das sehe ich vor allen Dingen, wenn ich so beim Aldi an der Kasse bin und da wird eine zweite Kasse aufgemacht, wie dann die langsamen Rollator-Rentner auf einmal losziehen, eine Geschwindigkeit an den Tag legen, um da der Erste zu sein. Oder sprechen wir von der Autobahn, überall fällt uns das Warten schwer. Euch auch? Komisch, wohl? Warum eigentlich? Im Psalm 27, Vers 14 steht, warte oder harre auf den Herrn, sei mutig und sei stark, warte auf den Herrn. Ja, die Woche auch wieder, waren bestellt um 2 Uhr beim Arzt zu der Boosterimpfung. Um 4 Uhr waren wir endlich fertig. Mann, habe ich gedacht, sitzt man hier rum und geht nicht voran. Ja, auch im Seniorenheim erlebe ich auf einmal, da sitzen wir, da steht einer auf, wann geht's denn hier endlich mal los? Kennen wir das? Es muss zack, zack. Und wir leben heute in einer Zeit, wo alles instant, wie man so sagt, wo man, früher hatten wir so ein Lied, es ist mir alles Glück gefüllt, wenn ich für die Kaffeemüll. Das heißt zu Hause, das war so ein Vorritual, wenn man hörte, dass die Kaffeemühle mahlte, die Bohnen drin waren. Und dann wusste man, ah, jetzt gibt gleich ein Jodespötchen, wie man bei uns sagt. Also heute drückt man auf den Knopf, steht das Ding da. Und ich habe das auch von meinen holländischen Geschäftsfreunden, die begrüßen mich, kamen rein, wann kriege ich Kaffee, wann kriege ich Kaffee? Ich denke, sind die süchtig, sind die abhängig? Ja, man kann nicht warten, also nicht nur die anderen, das geht uns genauso. Und die Kinder vor Weihnachten, da sagt auch mein Kind, ich kann nicht mehr warten, es geht nicht mehr. Ja, es ist unsere Zeit, gleich, sofort, sofort, ja, von gleich auf jetzt. Und dann, wenn uns Gott sagt, warte, dann sollten wir das nicht überhören. Das kann sein in Krankheiten, wenn man nicht mehr so hüpfen und springen kann. Das sind so Wartezeiten, wo Gott uns das Warten beibringt. Wir sollten immer erkennen, wenn wir diese Grenzen überschreiten, wird es uns immer zum Nachteil sein. Deswegen auch das Lied, keiner wird zu Schanden. Wenn wir warten auf Gott, werden wir immer gewinnen. Auch wenn es im Moment, ich bin Betriebswirt und habe immer auf Produktivität achten müssen. Und von daher, Leerlauf und Stillstand, das war für mich eine Todsünde. Es musste Hand in Hand, es musste sofort weitergehen. Aber bei Gott ticken die Uhren anders. Ich habe gesehen, du hast einen sehr umfangreichen Kalender. Ich bin ja nicht so furchtbar, aber ich habe hier immer so ein kleines Ding in der Tasche. Da habe ich meine Sachen drauf. Meine Termine und so weiter. Wir leben mit diesem Ding in der Hand. Heute Nachmittag, unsere Enkelin, 17 Jahre, feiern wir Geburtstag. Ja, das steht alles drin, damit wir keine Termine verpassen. Auch Gott hat einen Zeitplan. denken wir daran, dass Gott auch einen Terminkalender hat über unser Leben. Und das ist nicht immer deckungsgleich mit unserem. Und er hat den Überblick. Er weiß von unserem Gestern. Er weiß, was zurzeit uns bedrängt. Und er weiß auch von unserem Morgen. Nicht nur der nächste Tag, sondern den ganzen Ablauf. Gestern habe ich den jungen Leuten im Knast versucht deutlich zu machen, an einem Maßband, sie sind erst 20 Jahre, ach, da sind wir ja schnell hier, so eine Strecke. Dann habe ich weitergezogen, oh, und ich bin 80 und noch 82 und was kommt jetzt noch? Dann haben sie mich alle angeguckt, ja, ihr hättet ja vielleicht noch viermal so viel von der Strecke. Wir planen und denken, es muss so ablaufen. Trotzdem, diese Woche sind viele Leute. Bei uns kommen ja freitags die ganzen Todesanzeigen. Dann gucke ich immer mit Schrecken auf das Datum. Da sind viele Leute gestorben, die jünger waren als ich. Bei denen war die Zeit abgelaufen. Da war der Terminplan Gottes anders, als sie vielleicht kalkuliert haben. Ja? Das sollten wir wissen. Ja. Und wir meinen, dass wenn Gott eine Verzögerung oder wenn in unserem Leben eine Verzögerung käme, entweder Gott hat die Sache nicht mehr im Griff oder Gott will uns knebeln, auf die Folter spannen oder was denken wir dann? In meiner Kindheit oder Jugendzeit hatten wir eine wunderbare Alt-Mezzosopran-Sängerin, vielleicht kennt ihr sie noch, Renate Lüsse, ja. Die ersten Schallplatten und sie sang da ein Lied. Als sinnend mein Leben ich heut überdacht, vernahm ich ein Wort in der Früh. Das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Hier die Regionalbahnen, die verspäten sich schon mal. Aber Gott kommt auf den Punkt genau dann an, was er sich vorgenommen hat. Und wir denken, wenn ich dem jetzt nicht reingreife in die Räder und ein bisschen mittrampel und forciere, dann kommt Gott zu spät, dann schaffen wir es nicht. Ne? Ist das nicht oft Unglaube, dass wir denken, wir müssten auch den Zeitplan, den Terminkalender unseres Lebens haben? Und da haben auch die Leute am Kopf geschüttelt. Wir kennen die Geschichte von Jairus Töchterlein, wo der Vater unterwegs ist zum Herrn Jesus und sagt, meine Tochter ist sterbenskrank. Und auf dem Weg, wo der Herr Jesus sich dann sagt, ja, ich komme. Aber er kam nicht, denn da kam eine Frau, die schon, wie viele Jahre, 38, nee, auf alle Fälle 12 oder wie viele Jahre, so alt wie das Töchterlein war von dem Jairus, blutflüssig war. Und da wurde der Herr Jesus aufgehalten, um dieser Frau zu helfen. Und da hat der Jairus auch gedacht, was soll das dann jetzt, tatütata, bei mir ist, brennt es doch, meine Tochter kommt auf jede Minute an. Und der Herr musste ihm deutlich machen, du bist nicht allein auf der Welt. Du hast die ganze Zeit die 12 Jahre Freude an deiner Tochter gehabt. Aber diese Frau hat die 12 Jahre schwer gelitten. Hab auch da mal einen Blick für. Wir sind oft so egoistisch, wenn wir unseren Zeitplan nur im Blick haben. Ich. Gerade wenn wir Krankheiten haben, das merke ich immer, wie das Ich dann ganz besonders gepflegt werden will. Ja, kommt nie zu spät. Der Jesus kam zeitig und er konnte das Töchterlein erwecken. Aber die Vorwürfe blieben nicht erspart. Wärst du doch da gewesen, sagte Maria, mach da bei dem Lazarus. Jetzt ist es schon 4 Tage und der riecht schon. Was willst du denn jetzt überhaupt noch, als der Jesus kam? Ja, merkt ihr, wie immer das mit Vorwürfen gespickt ist, dem Herrn. Herr, du hast die Termine nicht im Griff, ne? Ist das nicht ein Stück Hochmut, dass wir meinen, ich habe früher meinem Vater mal ein Lenkrad gegriffen im Auto, weil ich dachte, der hätte Kurve nicht gepasst. Der hat mir aber einen auf die Finger gegeben. Da bleibst du mal schön raus. So ist das, ein kleiner Bonsel, der glaubt, der Vater beherrscht das Auto nicht mehr. So denken wir über unseren Gott nach. Oder bei der Sturmstillung. Herr, rührt es dich nicht, dass wir umkommen, schreien, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen, Matthäus 4, Vers 38, als die Jünger auf dem Meer waren und der Herr schlief. Wir haben oft den Eindruck, wenn es nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, dass Gott nicht schafft. Ist das nicht Kleinglaube? Ja, überdenkt einmal drüber nach. Und dann gibt es traurige Begebenheiten in der Bibel, wo man glaubt, Ich muss sofort handeln. Denken wir an die ganz große dramatische Situation mit Esau. Der hatte so einen knurrenden Magen, dass ihm das egal war im Moment, dass er Erstgeburtsrecht hatte und das an seinen Bruder Jakob vermachte. Einen Augenblick falsch geschaltet. Er hätte doch ein bisschen noch sich beherrschen können. Dann wär nicht verhungert. Aber er sagt, komm, gib mir die Suppe, dann kriegst du den Segen Gottes. Und aus dem Esau erwuchs dann eine Nation, die Edomiter, die einen Widerstand zeitlebens gegen Israel bis heute heraufbeschworen haben, nur weil sich einer nicht beherrschen konnte. Oder ich denke an die Geschichte, ihr kennt sie sicher auch von Saul, als Samuel ihm sagte, wir wollen in Gilgal opfern. Geh schon mal rüber mit dem Volk und ich komme dann nach. Ein Tag gewartet, 2 Tage, 3. Nach 7 Tagen, da hat er gesagt, jetzt muss ich handeln, sonst läuft mir das Volk fort. Das war ja gut gedacht, aber er hatte die Anweisung zu warten. Und das war sein Genick, das da gebrochen wurde. Da sagt Gott, ich suche mir jetzt einen König nach meinem Herzen. Den hat den Saul verworfen, weil er nicht warten konnte. Ein mächtiger Mann, größer als alle, ein hübscher Kerl und so weiter, gesalbt. Wir wissen ja, der Trara, was danach alle kommt. Aber auch ich persönlich habe das erlebt. Ich will mal ein Beispiel sagen. Als ich noch, ja, wir waren jung verheiratet, man hatte nicht viel Geld und mein Bruder und ich brauchte, mein Bruder ist Autohändler. Und er sagte, Siegfried, du hast eine tolle Chance. Ich habe hier einen Unfallwagen, der ist auf der Autobahn bei hoher Geschwindigkeit dazwischen genommen worden. Der ist Heck und die ganze Schnauze, alles kaputt. Aber der Träger, das Chassis, alles ist noch in Ordnung. Ich habe den vermessen. Da brauche nur die Blechteile ausgetauscht zu werden. Und ich habe noch alte Blechteile, da kannst du mal dran basteln. Da kannst du dir was zurechtflicken. Okay, ich habe da mit Mühe und Schweiß geschraubt und meinem Bruder geholfen dabei. Und dann schließlich war es so weit geschliffen und dann gespachtelt und lackiert. Oh, ich sage, jetzt sind wir eigentlich fertig. Das war dienstags nachmittags. Er sagt dann, mein Bruder, wenn wir den jetzt noch lackieren, das könnten wir ja machen, aber dann muss das in einem geschehen. Das können wir nicht stufenweise machen und wir wollen ja gleich eigentlich in die Gebetsstunde. Ich weiß ja genau, wie ich gesagt habe, wir stehen noch nicht unterm Gesetz. Aber ihr könnt vorstellen, was so im Inneren vorging. Einerseits der Herr ruft zur Schar der Gläubigen, da zu sein und das andere das Auto, weil ich fertig sah. Jetzt nur noch der schöne Lack drüber. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Haben wir den schön lackiert, wunderbar. Und als wir dann die eine Haube gespritzt hatten, da sagt mein Bruder, pass auf, dass der Nebel jetzt, das war nicht so Kabinen, wie man das heute hat, alles noch, damit der Nebel der Schwaden jetzt vom Spritzen nicht auf die anderen Teile, schieben wir die schon mal raus, ein bisschen an die Tür, dann kann da die Luft draußen und so weiter. Aber was wir nicht einkalkuliert haben, dass in der Zeit ein Nebel aufkam und sich Tau- und Regentropfen auf die frisch lackierte Haube draufsetzt. Brauche ich euch gar nichts zu sagen, was das war. Ich habe eine ganze Woche lang geschliffen, um diese Hubbel, diese Kraterlandschaften rauszubekommen. Also hat Gott mir einen Denkzettel gegeben, Siegfried. Du hattest sehr eilig, aber nicht der Eilige. Kommt auf dem Weg, der sehr schnell läuft, wenn es der falsche ist. Das habe ich dann gelernt. Ja, kennen wir solche Dinge? Der Sofortpreis, den wir fordern, ist sehr hoch. Andererseits werden Wartende gerade in der Bibel gesegnet. In diesen Tagen lesen wir im Eidlinger Bibelzettel von Mose, der 40 Jahre in der Wüste war. Oder davor muss man auch sagen, Israel hat 430 Jahre gewartet auf die Befreiung aus Israel. Dramatisch, wie wir das im Eidlinger Bibelzettel zurzeit lesen. Das geht einem zu Herz. Ich will das aber jetzt nicht aufführen. Aber so wenden es an auf unsere Zeit, wo wir so bedrängt sind. Muss da nicht bald was geschehen? Und der Mose wird aus der Regierungszentrale des Pharaos herausgerufen. 40 Jahre so störrige Viecher da zu hüten in der Wüste, wo nichts war, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, wo nichts war. als nur dürres Sand. Was musste das sein für so einen 40-jährigen, renommierten, ausgebildeten in Sprachen, in allem? Mose, er musste sich mit den Viechern rumquälen. Nicht nur ein paar Tage, 40 Jahre. Ja, oder denken wir an Josef. Er war 17 Jahre, Liebling des Vaters, als er verkauft wurde. Dann nach Ägypten und kam ins Haus des Potiphars. Und die Frau lauert ihm auf, um ihn zur Sünde zu verleiten. Er war 26 Jahre, hatte fast 10 Jahre seinen Vater nicht mehr gesehen. Und all die Entzüge, die er hatte, man könnte auch sagen, das Sexuelle, das lebte ja auch in ihm. Jetzt wird das gekitzelt, gefordert von dieser Frau. Mensch, das sieht doch keiner. Wunderbare Gelegenheit. Nur revanchier dich doch mal für. Und was kommen da für Gedanken? Josef, wie könnte ich gegen Gott so eine große Sünde tun? Er tat es nicht. Er konnte warten und wurde schließlich mit 30 Jahren Herrscher über ganz Ägypten. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Zeit, die Kraft mit Macht heran. Ja. Und dann nach 40 Jahren sieht er seinen Vater wieder und kann seine ganze Familie retten vor der Hungersnot. Seht ihr etwas? Gott fädelt die Sache ein. Aber nicht so schnurstracks gerade, wie wir uns den Weg vorstellen. Ich sehe Jasmin, ich sehe junge Leute, die noch so mitten, die sagen, so ein alter Opa da oben, was erzählt er uns da? Nein, ich bin in euren Situationen auch gewesen. Ich werde auch gleich noch was davon erzählen. Wo wir gefordert sind, Wartezeiten. Paulus, dieser Draufgänger, wird gestoppt vor Damaskus, vom stolzen Ross geholt, durch den Lichtfeld auf die Erde und so weiter. Gott sagt ihm, du bist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Und was macht er? Schickt ihn 3 Jahre in die Wüste, arabische Wüste. Lieben Leute, hat dann Gott überhaupt keine wirtschaftlichen Perspektiven? Der hätte doch so einen Mann sofort brauchen können. Schickt ihn 3 Jahre in die Stille. Warten lernen. Das war das Programm für Paulus, dass er zur Ruhe kam in der Stille. Und das ist so. Wartezeiten sind Prüfungszeiten. Und Prüfungszeiten sind Zeiten, wo uns Gott umgestalten will. Jetzt denken manche an ihre Krankheiten und was auch immer in der Familie, wo du auch sagst, warum muss ich warten? Es könnte doch alles besser laufen, wenn es anders wäre. Manchmal kriegen wir auch in diesem Leben nicht die Antwort darauf. Aber lassen wir nur uns hüten, dem Gott vorauszueilen, dass wir doch warten können. Wartenzeiten sind Prüfungszeiten. Gott will unser Bestes. Er hat unser Bestes im Sinn. Ich war vor einigen Jahren mit Arndt Brettschneider und Rudi Joas mit einer Reisegesellschaft in den USA, eine Rundreise. Wir haben ca. 5000 Kilometer im Bus gefahren. Das war schon gewaltig. Ich will nicht sagen, wo wir all waren. Aber ein Höhepunkt dabei wurde uns angekündigt. Jetzt fahren wir zu dem Grand Canyon. Wenn ihr nicht wisst, was das ist ein 450 Kilometer lange Schlucht bis zu 2000 Meter tief. Wunderbar farbischer Gestein und unten tief der Colorado. Und das Wunderbare ist, man kommt von einem Hochplateau und steht plötzlich an der Kante, schaut da runter. Und dann sieht man in die Tiefen. Und dann haben sie gesagt, und wenn wir da hinkommen, wir haben schon die Hubschrauber und die Flugzeuge bestellt, dann fliegen wir da durch. Boah, das muss ja grandios sein. Und je näher wir kamen, da sagt die Guide, Leute, da hinten wird es dunkel, es zieht ein Gewitter auf. Ja, ihr seid ja Christen, ihr könnt ja beten, da könnt ihr ja verhindern. Sie wollte uns ein bisschen herausfordern. Und es kam, wie es kommen musste. Die Flüge wurden abgesagt, weil Nebel war und wir hatten noch kaum was gesehen. Ja, sagst du, dann hat die uns richtig zur Rede gestellt. War doch schlecht, euer Draht zum lieben Gott, so wie sie das so sagte. Dann habe ich ganz mutig was gesagt, wissen Sie was? Wenn Gott uns etwas verhindert, dann hat er noch was Besseres vor. Boah. Ah ja, sagst du, mir fällt was ein. Wir könnten uns einen guten Film, der ist ganz neu, der ist eine Fahrt durch den Grand Canyon von von den Pionieren damals, von dem Paul und so weiter, den können wir sehen. Das war eine spezielle Arena, bitte.
Breitband.
Ja, also es war beeindruckend. Man muss sich auf den Stühlen festhalten, so lebendig war dieser Film. Wir haben den gesehen, boah, hab ich gedacht, was hat sich schon gelohnt. Diesen Film, ich habe auch dann eine CD davon mitgenommen. Und am nächsten Morgen, ihr Lieben, am frühen Morgen, das Morgenlicht kommt. Wir können da durchfliegen. Da standen die Hubschrauber gerade bereit und ich konnte vorne die schönsten Bilder mit meiner Videokamera machen. Ein Erlebnis. Und dann habe ich gesagt, seht ihr, Gott hatte was Besseres mit uns vor. Und so könnten wir viele Erlebnisse sagen. Auch in meiner Ehe. Als Soldat, Lambeck, du Memme, du musst doch mal eine Orgie mitmachen bei uns. Was da läuft, will ich nicht erzählen. Und ich habe gesagt, das Schönste und Reinste, was Gott uns gegeben hat, aus dem Paradies, das ist die Reinheit in der Ehe. Und ich bewahre mir alles auf für den Augenblick. Und ich hatte noch gar nicht eine Braut im Blick. Aber ich habe gesagt, ich will warten, bis der Augenblick kommt. Heute sind wir 55 Jahre verheiratet. Warten hat sich gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt. Ich habe nichts vermisst. Aber ich habe denen gesagt, Leute, ihr tratscht durch die schöne Buttercremetorte, der Schwarzwälder Kirsch oder was, die ihr gleich verzehren wollt. Ihr macht vorher alles kaputt, was Gott für eine wunderbare Schönheit und Höhe uns geschenkt hat. Nicht warten können. Waldemar Grab, kennen wir alle, erzählt, er war schon Christ geworden und hatte ja durch eine Gideon-Bibel den Herrn gefunden. Und musste von Amerika nach Deutschland fliegen und hat es sich genehmigt, mit der Concorde zu fliegen. Damals das schnellste und teuerste Flugzeug, Passagierflugzeug, man nannte sie die Königin der Lüfte. Der Platz war reserviert und kurz kriegte die Nachricht, nein, der Platz ist nicht mehr verfügbar, müssen eine andere Maschine nehmen. Und diese Maschine war die letzte, die noch geflogen ist. Denn sie geriet in Brand durch ein Teil, was auf der Fahrbahn war, den Reifen zerschlug unter den Tank, Feuer und 113 Leute sind alle umgekommen, die an Bord waren. Waldemar Grab wurde bewahrt, weil Gott nur etwas mit ihm vorhatte. Und er musste warten, auch mit einer anderen Maschine fliegen. Das hat er natürlich vorher nicht. Deshalb, ihr Lieben, überstürze nichts, auch wenn es dir schwerfällt. Erzwinge dir nichts durch Ungeduld. Gott kennt alles. Glaubst du das? Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. So hat Daniel Herrnschmidt in diesem Lied gedichtet. Gott kommt nie zu spät. Alle, die auf dich harren, werden nicht beschämt werden, heißt es im Psalm 25, Vers 3. Wer auf dich hofft, wird nicht beschämt werden. Gottes Zeitplan ist fertig und völlig okay. Das singen wir auch in einem Lied. Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Lied 496. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Bist du in Eile oder ruhst du in Gott, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich wünsche mir das alle Zeit. Manchmal drängen einen die Umstände so sehr. Ich könnte jetzt noch Beispiele sagen auf der Autobahn. Wenn man nach Amerika, das Flugzeug in Frankfurt fährt um 2 Uhr und ich stehe um 10 Uhr. Im Siegerland eine totale Vollsperrung der Autobahn. Nichts mehr, nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Ich will das nicht ausmalen. Da haben wir geschrien zum Herrn, wie soll das gehen? Wir kriegen das Flugzeug nicht mehr. Wir haben es gekriegt. Gott hat Wege gebahnt. Ja. Was wir brauchen, sind 7 Eigenschaften. Wir brauchen Vertrauen. Wir müssen glauben und vertrauen wie Abraham. Wider allen Schein. So singen wir es auch in einem Lied. Abraham vertraute auf die Zusagen Gottes. Bei ihm hat man auch sagen können, Abraham, Mann, wir sind jetzt an die 100 Jahre, meine Frau und ich, was soll denn da noch passieren? Aber er glaubte Gott. Auch seinen Sohn Isaak zu opfern, war er bereit, weil er glaubte. Er hat die Verheißung, dass aus dem Isaak heraus ein großes Volk kommen wird. Und es sah überhaupt nicht danach aus, er sollte ihn obendrein noch opfern. Merken wir etwas? Worum es geht? Um das Vertrauen. Und Gott, du sagst ja, der Hebräerbrief, hat geglaubt, dass Gott Tote auferwecken konnte. Er glaubte schon an die Auferstehung. So einen Glaube hatte Abraham, den wünschte ich mir auch. Sein Denken und Planen. Und dann freut sich der Herr, wenn wir immer so zu ihm kommen. Bittet, so wird euch gegeben. Oder haben wir vielleicht Angst, ihn zu fragen? Kann das sein? Letzten Sonntag habe ich eine Predigt gehört von Charles Stanley über Hingabe. Und da wurde mir das auch deutlich. Heute Morgen eine Predigt übers Geld. Ich empfehle ich übrigens sonntagsmorgens um 8:45 im Evangeliumsrundfunk. Der Bruder hat was zu sagen. Und da hat er über Hingabe gesprochen. Dann wirst du aber ganz klein. Heute über konkret, über Geld. Dann kommt vielleicht, hat man noch gesagt, vielleicht ist das nächste die Zeit. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir auf den Altar Gottes legen müssen, aber letzten Endes uns selbst, ganz, so wie es ein Abraham tat. Und das wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Nein, ihr Lieben, wir brauchen keine Angst zu haben, dass Gott ein Spielverderber ist. Er will nur unser Bestes. Er will uns auch nicht knebeln. Obwohl manche Gotteskinder sehr da durch müssen. Das klingt dann manchmal so. Ich denke jeden Morgen an die, oder immer wieder auch, an die verfolgten Christen. Wir wissen gerade in Nordkorea, die im Grunde in den Arbeitslägern zu Tode gequält werden, bis sie nicht mehr können. Und was haben sie für eine Perspektive? Sie haben den Siegeskranz in Aussicht, den ewigen Lohn. Ja, das Zweite, was wir brauchen, das Gebet. Gott liebt uns, auch wenn unsere Gebete nicht gleich erhört werden. Auch das ist so eine Sache. Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Ne? Das ist so unsere Sache. Das ist kein Automat, wo ich was reinwerfe und dann kommt es. Weil Gott zwei Dinge hat. Er will einmal uns selbst verändern und dann will er uns auch beschenken. Aber das, was er auf seinem Terminkalender hat, wenn ich auch gleich nichts fühle. Kennt ihr das? In welchem Lied kommt das zum Ausdruck?
Da hebt er meine Hände.
Ja, diese Hände. Julie von Hausmann wuchs in einer gut situierten Familie auf, sehr jung, und lernte dort ihren späteren Ehemann kennen und das Evangelium verkünden. Er war Pfarrer. Und er sah seinen Dienst darin, aufs Missionsfeld nach Afrika zu gehen. Er hatte die Papiere schon, alles war fertig. Das war nicht wie heute, man fliegt mal eben darüber, sondern das dauerte lang, das Visum, und dann mit dem Schiff monatelang eventuell oder wochenlang zumindest unterwegs. Ja, und so verabschieden sie sich, indem sie sich noch verlobten und sagten, dann heiraten wir auf dem Missionsfeld. Ich weiß, Walter Kretschmer mit der Erika hat das auch damals gemacht, unser Missionar. Und nach einigen Monaten hatte sie dann ihre Papiere, Aufenthaltsgenehmigung, um ihrem Verlobten zu folgen. Und als das Schiff anlegte, hat sie schon gedacht, sie hätte mich ja auch gut abholen können am Kai, also am Hafen. Der wusste doch, dass ich mit dem Schiff kam. Und dann fährt sie in die Missionsstation und dann fragt sie, wo ist denn jetzt mein Mann? Und dann nimmt sie einer an die Hand und sagt, komm mal mit. Dann gehen sie ein Stück zur Seite und da sieht sie ein Grab, gerade ein Kreuz vor 14 Tagen. Hier liegt dein Mann jetzt. Da war ihr Mann an einer Seuche oder an einer Krankheit gestorben. Und sie steht, den sie so geliebt hat und sie heiraten wollte, vor diesem Grab. Wisst ihr, und wenn sie dann spontan sich hingesetzt hat und dieses Lied gedichtet hat, was wir so bei so vielen Gelegenheiten singen, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewig nicht, dann wissen wir, welch ein Tiefgang hinter diesem Lied steht von einer Schwester, die wirklich ihre Hände ausgestreckt hat und sagt, jetzt hast du mir meinen Allerliebsten genommen, auf den ich gewartet und gehofft habe. Ja, wer kann den Schmerz nachempfinden? Aber Julie Hausmann hat mit diesem Lied einen Siegeszug angetreten. Es gibt kaum eine Beerdigung oder eine Hochzeit, wo das nicht mit Freuden gesungen wird. Auch die junge Generation. So nimm denn meine Hände. Ja, Gebet. Geduld habe ich mir noch notiert. Gott gibt uns auch die Kraft zu Geduld. Ich hatte Probleme in der Firma damals nach meinem Studium. 12 Jahre dort. Ich muss sagen, es war eine Leidenszeit. Mein Freund hat mal gesagt, wenn ich das alle höre, was du da erlebst, da würde ich lieber eher Steine klopfen gehen, als da noch länger zu bleiben. Dann hatten wir gesagt, ja, soll ich wechseln? Ich habe mich beworben, konnte anfangen bei IBM. Ich hatte verschiedene Firmen, aber nie hatte ich eine Freudigkeit, ja zu sagen. Ich musste da bleiben. Und ich sagte zu meiner Frau, dann wollen wir weiter beten, bis der Herr eine Chance. Und ich muss sagen, ich habe wirklich da gelitten. Und ja, dann meine Mutter hatte einen Spruch hängen früher. Im Glück nicht jubeln, im Leid nicht klagen, das Unvermeidliche mit Würde tragen. Und ich habe mir damals unter den Schreibtisch einen Bibelvers gelegt oder zwei. Psalm 37, Vers 1. Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Ich war so oft entrüstet über die Chefin, auch vor meinen Mitarbeitern. Ich hatte 12 Mitarbeiter oder 11. Und sondern Vers 7, sei still dem Herrn, harre auf ihn, entrüste dich nicht über den, dessen Werk gelingt. Lass ab von Zorn und lass den Grimm, Vers 8, entrüste dich nicht. Dreimal das Wort, entrüste dich nicht. Und ich muss sagen, Siegfried, da bist du schuldig geworden, du entrüstest dich ständig. Ja, die Geduld war mir flöten gegangen. Und dann, nach 12 Jahren, kriege ich einen Anruf, von einem, dem ich noch diente, mit EDV-Programmierung hatte ich extern. Ne, dann sagte ich, möchte Sie mal sprechen, können Sie mal heute Nachmittag kommen. Ich komme hin, ich dachte, der hätte wieder neue Aufträge und Ideen. Ich komme hin, der sagte, Herr Lambeck, jetzt sagen Sie mal erst gar nichts. Er macht das sehr feierlich, kein gläubiger Mann. Er sagte, Herr Lambeck, diese Nacht, also so sagte er, ich bin jetzt über 70 und ich suche dringend einen Nachfolger. Auch meine Mitgesellschaft hat das gesagt, sie müssen einen jungen, dynamischen Geschäftsführer einsetzen. Und ich habe an X, dann nannte mir all die Namen. Dann habe ich auch mit, ja, ich sagte, der wäre ja was gewesen. Ja, sagte, ah. Aber sagt, jetzt will ich, jetzt halten Sie sich mal fest. Ich denke, er wollte jetzt Rat von mir, wenn ich dann sagte, Sie sind das. Ich war ganz erschrocken. Ich sage, bitte, ich soll Geschäftsführer werden. Und dann habe ich sofort gesagt, kann ich nicht. Wieso? Ich sage, ich bin Christ und ich werde mich nicht für eine Firma total aufzehren, was Sie vielleicht von mir erwarten. Ich sagte, vielen Dank, das weiß ich. Ich habe alles schon Informationen eingeholt, dass Sie sehr engagiert sind als Christ und im Grunde wenig Zeit haben. Ja, ich sage auch sonntags und so. Sie werden mich nicht hier rackern sehen, um jeden Preis. Sagte, genau das schätze ich ja gerade an Ihnen. Also, der nahm mir den Wind aus den Segeln und dann sagte, jetzt habe ich eine Bitte. Gehen Sie nach Hause und sagen das Ihrer Frau und morgen sagen Sie mir, was Ihre Frau dazu gesagt hat. Jetzt komme ich nach Hause, da sage ich zu meiner Frau, nur mal, ich hatte heute ein Gespräch mit dem Herrn Brecht, so und so. Der will mich abwerben und will mich als Geschäftsführer für seine Firma einsetzen. Da sagt sie ganz spontan, das ist dein Weg. Ich sage, bitte, du weißt auch keine Details. Nee, sagt sie. Gestern habe ich gedacht, das geht überhaupt nicht voran. Wir haben aufgehört zu beten, dass der Siegfried mal eine andere Stelle kriegt. Und da habe ich wieder intensiv angefangen zu beten. Sagt sie, so ist es. So entstehen heute Wunder, wenn wir uns von Gott führen lassen. Ja, Mut brauchen wir. Dem Josa wurde gesagt, sei stark und mutig. Er hatte ja den Jordan vor sich, der hatte Hochwasser. Und dann da hinten die riesige Stadt Jericho. Was hatten die da vor sich? Und dann wurde gesagt, das sind Riesen. Ach, bewaffnete Leute. Und wir, die schlappen Leute, die durch die Wüste geschlappt sind. Müde und erbärmlich. Was musste der Josa für einen Mut haben? Sei stark und mutig, ruft ihm Gott zu. keinen Ausweg suchen, gibt es nicht einen Umweg, den suchen wir dann lieber einen größeren Weg fahren, wie auf der Autobahn, wenn Stau ist, dann sagen wir, komm, ausfahren und irgendwo, und dann hängen wir da fest, ne? Kennen wir ja. Also wohin? Mut haben. Der Teufel, der will uns den breiten Weg sofort gangbar. Guck mal, hier ist doch die Lösung. Du brauchst doch nur hierher zu fahren. Die nahe Lösung. Ich könnte euch jetzt erzählen von Bergen auch, wo ich mich verirrt habe, weil ich den breiten, den schönen Weg sah und danach festgelaufen habe, in der Enge war. Wir hätten dann nämlich abbiegen müssen, ganz steil hoch. Und wir nahmen den breiten Weg und danach kamen wir in Lebensgefahr. So ist das. Der Teufel bietet uns den breiten Weg an. Lustig auf breiter Wahn, nur lass doch mal richtig laufen. Ja, es wird Mut, den schmalen Weg zu gehen. Und lassen wir nicht auf trügerische und faule Sachen uns ein, weil sie uns im Moment sehr gelegen kommen. Entschlossenheit habe ich noch aufgeschrieben. Wir alle kennen das Werk Heukelbach. Ich habe sehr gut den Werner Heukelbach gekannt. Ich war damals 5 Jahre, 6 Jahre, da hat er bei uns evangelisiert. Da war unser Saal in der Versammlung brechend voll, die Leute saßen auf der Erde. Auf den Fensterbänken haben wir als Kinder gesessen und der hat gepredigt. Und Scharen kamen zum Glauben. Und ich weiß noch, ich sehe das noch, wie die alten Brüder sangen, komm zu dem Heiland, komme noch heute, gib ihm. Das ging mir durch, so einen jungen Bönsel da, Werner Heukelbach. Hat mir mal gesagt, Siegfried Wermelskirchen, da habe ich auch viele Leute, die mich nicht mögen. Ja, sage ich, weiß ich. Aber wir hatten mal ein Treffen, Entschuldigung, ich hoffe, die Zeit, wie viel habe ich? Noch 5 Minuten ungefähr. Da hatten wir mal ein Treffen von Ältesten aus den verschiedenen Gemeinden bei Pastor Bergmann, Evangelisation, Vorbereitung. Da sagte der Pastor Bergmann zum Kaffee trinken, worüber sollen wir uns unterhalten heute? Die Vorbereitung ging nicht, er wollte nur mal die Leute kennenlernen, die hier die Gemeinde leiten. Ach, sagte ich, würde mal vorschlagen, jeder erzählt doch mal der Reihe nach, wie er den Herrn Jesus gefunden hat, der Reihe nach. Da fängt der Erste an bei Werner Heukelbach, der Zweite bei Werner Heukelbach, dritt, einer nach dem anderen, auf einmal all die Ältesten, die da saßen, waren in der Evangelisation bei Werner Heukelbach zum Glauben gekommen. Sagte, lass mal schnell ein Telegramm schicken in den Himmel. Ja, so ist das. Hat Werner Heukelbach auch nicht geahnt. Aber es war ein Mann des Glaubens. Eines Tages machte Gott ihm deutlich, du musst auch über den Rundfunk die Botschaft bringen, nicht nur die Traktate, die du druckst. Guck mal, was hört die Jugend, was erlebt die? Ja, die hört Radio Luxemburg. Das war früher, da sangen Peter Krause und all die Typen da. Elvis Pressluft und so. Ja. Und da müssen wir rein, hat der Werner Heukelbach gesagt. Er kommt, klopft an da in Luxemburg bei RTL. Da machen die nur so eine religiöse Sendung. Bei uns, nein, da sind wir nicht für zu haben. Das ist nicht unsere Schiene. Der Werner Heukelbach, ich mache sie verantwortlich für die Millionen, die verloren gehen, die sonst gerettet würden. Hat er denen so richtig harte Pistole auf die Brust gesagt. Ja, haben gesagt, wissen Sie was, ich komme in einer Stunde wieder und dann klären wir die Sache. Ja, klären Sie mal. Dann ist der Werner Heukelbach 7-mal um das Gebäude von RTL marschiert und hat gebetet und geschrien zum Herrn. Der kam rein und kriegte grünes Licht. Gottes Wege. Und jetzt kommt noch oben drin das Sonderbare. Er kommt zu den Brüdern und sagt ihnen das. Ich habe einen neuen Auftrag vom Herrn. Ich will über den Rundfunk und Evangelium wieder sagen. Haben die alle gesagt, Werner, nur nicht, nur nicht. Sie hat, Dankeschön, jetzt weiß ich, dass mein Weg ist. So keck und frech war er. Weil er dem Herrn vertraute, nicht, er war kein Opponent, aber er war bevollmächtigt, weil er sein ganzes Vertrauen auf den Herrn setzt. Ja, so, jetzt muss ich aufpassen, Siegfried, Entschlossenheit habe ich hier noch stehen, oder das war schon entschlossen, was wir gehört haben, sei stark, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler, sie laufen ohne matt zu werden, das gilt auch für uns Senioren noch, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das ist ein Wunder. Ich hatte die letzte Freizeit in Oberstdorf jetzt mit Martin Fedder. Und das ist schon eine Tortur. Morgens, Andacht, Verkündigung, nachmittags mit den Leuten unterwegs sein, viel Seelsorgegespräche und abends wieder einen Dienst. Und das haben Martin Fedder und ich sich geteilt. Da ging das gut. Während er predigte, konnte ich Luft holen und mich schon für den Abend vorbereiten. Und da musste der Martin aber abbrechen nach einer Woche, weil seine Ilse mit Parkinson so schwer krank ist, dass er sagt, die kann hier nicht betreut werden, ich muss nach Hause. Siegfried, du musst sehen, wie du klarkommst. Dann habe ich auch zum Herrn geschrieben, wie soll das gehen? Jetzt habe ich ganz alleine den Rest der Freizeit. Und der hat Gnade gegeben. Alle hatten Mitleid mit mir, das ist der Vorteil. Und sie haben dann gesagt, Siegfried, was war das eine schöne Zeit. Wie haben wir das so wunderbar geschafft? Und warum sage ich das? Die Kraft. Der Herr gibt auch dann Kraft, wenn deine Wege anders sind. Vertrauen wir darauf. Ja, der Teufel will ja, dass wir resignieren, dass wir umkippen, aber der Herr gibt uns die Kraft, dass wir stehen und bestehen und Ausdauer haben. Die Länge der Wartezeit. Ich habe kürzlich über die Zielgeraden gesprochen, auf der wir uns befinden im Alter. Ist eine Zeit, wenn je länger das Warten ist, je mehr wird es, quälen wir uns. Und der Teufel will uns da auch mürbe machen. Vor allen Dingen, Zeit ist Geld. Lieben langte, es geschieht doch nichts. Da gehen die Tage und die Zeit dahin. Wir wollen auf den Herrn schauen und von ihm die Kraft erbitten. Nein, ihr Lieben, wir sind auch dann nicht auf dem Abstellgleis. Gott ist voll bei uns. Denken wir nochmal an Paulus. Er freut sich. Und ich möchte eigentlich damit schließen. Es ist kein Anhang zum Schluss, aber ich habe mir das gestern mal ausgedruckt. Einige Bibelstellen. Der Jesus. Wenn man sich das vorstellt, 33 Jahre hat er gewartet, bis er das Werk am Kreuz auf Golgatha vollbringen musste. Denken wir an seine Kindheit, wie schon verfolgt wurde. Was waren das all für Torturen in seinem Leben? Hätte Gott nicht sagen, komm, wir machen gleich die Sache da. Sondern er hat auch das Warten gelernt. Und die Jünger haben ja oft ihm gesagt, willst du nicht hochgehen nach Jerusalem, Johannes 7, auf das Laubhüttenfest? Alle warten auf dich. Und er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das hat er oft gesagt. Schon seit ganz früh seiner Mutter bei der Hochzeit zu Kanaan mit dem Wein. Meine Stunde, der Herr Jesus hatte einen Terminkalender hier. Da stand der Termin fest und da guckt er nach, nee, ist noch nicht so weit. Ich sage das jetzt mal drastisch. Aber als die Zeit erfüllt war, als die Stunde gekommen war, dann lesen wir das wieder. Als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch. Und der Herr hob die Augen auf zum Himmel und sprach, Johannes 17, Vater, die Stunde ist gekommen. Jetzt kam der Augenblick, wo sein Sehen und das Sehen des Vaters eine Erfüllung fand. Wie lange hat Gott warten müssen? Über 4000 Jahre. Gott hätte da auch schneller den Hebel rumlegen können. Wilhelm Busch hat mal gesagt, ich hätte mit Eisenbahnschienen dazwischen geschlagen. Die Geduld hätte ich nicht gehabt mit diesem Adam. Mit diesen Typen da. Und was ist er herangebrochen an Sinn? Und wie viel Enttäuschung der Noah und alle, die, wo er Aufbauarbeit geleistet hat, wurden am Anfang gut liefern und am Ende doch noch wieder in die Hose ging. Siehe Salomo, wir könnten jetzt viele nennen. Was hat Gott eine Geduld gehabt und hat nicht aufgegeben? Und das ist heute genauso, ihr Lieben. Er hat Geduld. Ich denke, Herr, komm doch bald. Ist doch so dunkel, auch in den Gemeinden und so weiter. Dann höre ich auf einmal, es kommen Scharen zum Glauben, die in der Verfolgung sind. Du hast gerade die Unterlagen von Open Doors da. Lest einmal, dass gerade in den, in den nahöstlichen Ländern, Irak, Iran und so weiter, Syrien, da hört man die Gläubigen sagen, wir werden verfolgt bis zum Äußersten. Aber es hat noch nie eine so große Erweckung in unserem Land gegeben wie jetzt. Das hat das Land noch nie erlebt. In den 1500 Jahren Islamherrschung haben sie das noch nicht erlebt, dass jetzt das Evangelium so durchdringt an alle Stellen. Also, Gott wartet noch, bis die Vollzahl der Seelen da sind. So, jetzt muss ich aber Schluss machen, sonst kriege ich die rote Karte. Ich danke, dass ihr so Geduld hattet mit mir und warten konntet. Ich wünsche euch von Herzen, dass wir in dem Herrn Jesus ruhig werden, stille werden und immer wieder sagen, Herr Jesus, lerne, lehre mich, das Warten zu lernen. Bring es mir bei, in deiner Gnade und deiner Treue und deiner Fürsorge. Amen.